ARD.
Im Moment pilgern ja hunderttausende Gläubige nach Rom, um sich vom Papst Franziskus zu verabschieden. Die große Frage ist natürlich, wer wird der nächste Papst? Spoiler, das werden wir in diesem Podcast wohl auch nicht klären können, aber vielleicht die ein oder andere Frage zum Verhältnis von Kirche und Politik. Julia Klöckner hat da nämlich was angestoßen, unsere neue Bundestagspräsidentin. Sie ist der Meinung, die Kirchen würden sich zu sehr in die tagesaktuelle Politik einmischen. War das schon einer drüber? Und überhaupt, was können wir von dieser Bundestagspräsidentin erwarten, wenn sie kaum im Amt jetzt schon für solche Schlagzeilen sorgt? Das ist ein Thema. Und dann schauen wir auf eine andere mächtige Person in der neuen Koalition, nämlich Lars Klingbeil von der SPD. Wie schafft man es eigentlich, eine Bundestagswahl zu vergeigen und am Ende, so wie es jetzt aussieht, vielleicht Vizekanzler und Finanzminister werden könnte? Karrierecoaching 2.0, sage ich nur. Also K&K, Klöckner und Klingbeil, darum geht es heute. Hier ist Berlin Code, der Podcast aus dem ARD Hauptstadtstudio, zu finden in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Linda Zervakis und wir zeichnen diese Folge am Freitagvormittag auf. Bei mir sind heute Anne-Kathrin Mellmann, die gerade Veranstaltungen der SPD für uns besucht und dort beobachtet, wie die Parteispitze versucht, der Parteibasis klarzumachen, wie toll doch der ausgehandelte Koalitionsvertrag mit der Union ist, und Dominik Hebestreit, der Mann, der Julia Klöckner praktisch schon aus ihrer Zeit als Weinkönigin kennt. Also nicht nur, aber schon damals, als Julia Klöckner in Rheinland-Pfalz Politik machte. Da warst du dabei. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden.
Hallo Linda.
So, Julia Klöckner war übrigens nicht nur Weinkönigin. Was nicht jeder weiß, Klöckner hat auch, Achtung, Theologie studiert. Sie ist gläubige Katholikin und das betont sie auch, wie hier bei ihrer ersten Bundestagsrede als Bundestagspräsidentin.
Ich wünsche uns eine gute, eine glückliche Hand, ein hörendes Herz und denen, denen es wichtig ist, wie mir auch, Gottes reichen Segen, mögen wir behütet sein und wissen, wir geben immer nur die vorletzten Antworten für die großen Fragen, die unsere Gesellschaft hat. Alles Gute und herzlichen Dank.
So, da gab es noch Applaus, ne? Jetzt hat sie ja in der Bild am Sonntag, zu Ostern hat sie sich die Kirche zur Brust genommen. Was hat sie da eigentlich genau gefordert, Dominik?
Also ich glaube, viel Gerede gibt es vor allem darum, dass man das zugespitzt hat, was sie gesagt hat. Und dann lass uns doch mal drauf gucken, was genau hat sie denn eigentlich gesagt. Nämlich, die Kirchen haben an der einen oder anderen Stelle wirklich eine Chance vertan. Und auf die Nachfrage, was sie denn damit meint, sagt sie: Wenn Kirche manchmal beliebig wird oder zu tagesaktuellen Themen Stellungnahmen abgibt wie eine NGO und nicht mehr zu den grundsätzlichen Fragen von Leben und Tod, dann wird sie leider auch austauschbar. So. Das ist das, was sie gesagt hat. Und das, was am Ende daraus geworden ist, Julia Klöckner verpasst den Kirchen einen Maulkorb. Und die Frage ist, kann man das daraus lesen?
Ja, und ist es so? Also was würdet ihr sagen?
Ich würde es überhaupt nicht so interpretieren. Also auf der einen Seite gibt es natürlich die Kritik, die sagt, dieser NGO-Vergleich, der verbietet sich, ne? Also gerade nach all dem, was wir gesehen haben in den vergangenen Wochen. Es gab eine kleine Anfrage der Union beim Bundestag zum Thema NGOs. Da war schon klar, das ist ein konfliktreiches Verhältnis. Man möchte sie vielleicht stärker kontrollieren, zumindest mal so die Finanzen der NGOs, und dann die Kirchen mit einer NGO zu vergleichen, ist natürlich ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch viel Unterstützung für Frau Klöckner, ne? Wie du schon angedeutet hast, Dominik.
Wenn man sie als Person so ein bisschen genauer kennt und mal betrachtet, ist es aus ihrer Position total herleitbar, weil sie sehr stark selber auch im Glauben verankert ist, regelmäßig in den Gottesdienst geht, selber mal beinahe Religionslehrerin geworden wäre auf Dauer. Also hat auch Grundschüler im Religionsunterricht unterrichtet. Und für sie ist der Glaube was total Persönliches. Und nicht unbedingt per se sowas, wo man sagt, das hat eine gesellschaftliche Relevanz, sondern das mache ich mit mir aus. Mhm. Aber natürlich haben die Kirchen in unserer Gesellschaft eine absolute Bedeutung. Und dass sie da, ich will nicht sagen missinterpretiert wurde, aber dass zumindest mal diese Aussage zugespitzt wurde, das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass der Papst gestorben ist, das fiel fast zeitgleich in die Veröffentlichung, dass wir auch in der Zeit der Zuspitzung auch leben. Und dann kommt das natürlich schnell dabei rum. Sie wollte garantiert mit diesem Interview, das sie etwa 4 Wochen geführt hat, nachdem sie zur Bundestagspräsidentin gewählt worden ist, auch deutlich machen, ich bin keine leise Bundestagspräsidentin. Ich mische mich ein und ich stoße auch Debatten an.
Aber was meint ihr, hat sie mit ihrer Kritik an der Kirche nicht vielleicht sogar auch einen Punkt getroffen?
Hat sie auf jeden Fall. Und die Diskussion, die ist im Übrigen auch überhaupt nicht neu. Die gibt es schon immer. Natürlich fragt sich Kirche auch selbst, wie viel Einfluss wollen wir nehmen, können wir nehmen, mit welchen Themen werden wir gehört, und fragt sich natürlich auch immer, wie sie die Politik dazu bewegen kann, ihre Themen zu berücksichtigen in gesetzgeberischen Verfahren zum Beispiel. Also ich habe mir das mal angeguckt, gerade aktuell wird natürlich auch genau geschaut, was steht denn im Koalitionsvertrag zu den kirchlichen Themen, also zu den Themen, die der Kirche wichtig sind. Und ich glaube, also gerade auf so katholischer Seite ist man da so ganz zufrieden. Interessanterweise finden die Kirchen eigentlich kaum Erwähnung im Koalitionsvertrag, aber das wird als ganz positiv gewertet, durchaus auch, denn da hätte es einige kritische Punkte geben können. Ja, Stichwort Staatsfinanzierung, also wie viele Gelder kann die Kirche noch vom Staat bekommen, das wird gar nicht erwähnt, das wird offenbar wieder vertagt, das Thema, also das Geld fließt weiter. Oder auch, wir erinnern uns an die Beauftragten, das war ja im Wahlkampf ein großes Thema von Friedrich Merz, die Beauftragten der Bundesregierung abzuschaffen, um Geld einzusparen, und jetzt findet aber die Kirche den Beauftragten für Religions- und Weltanschauung Anschauungsfreiheit nach wie vor im Koalitionsvertrag. Also den wird es weiterhin geben.
Da kommt das C in der CDU zur Geltung, ja, genau, bei dieser Entscheidung.
Das C ist wieder. Das C leuchtet wieder.
Und auch das BMZ, ne? Also weil das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz Entwicklungsministerium, erledigt ja ganz, ganz wichtige Aufgaben für die Kirchen. Also die großen kirchlichen Hilfswerke zum Beispiel, die sich um internationale Entwicklungszusammenarbeit kümmern, die bekommen ja dadurch Geld. Das sind Miserio und Brot für die Welt, Miserio auf katholischer Seite, Brot für die Welt auf evangelischer Seite. Das BMZ bleibt erhalten. Das war eine Kernforderung dieser beiden Hilfswerke und natürlich auch der beiden großen Kirchen. Also kann man kurzum recht zufrieden sein. Und das C ist da, glaube ich, ganz gut rausgekommen. Nicht nur das C, die SPD hat natürlich da auch ihren Anteil dran gehabt.
So, Dominik, nochmal zurück zu Klöckner. Du kennst sie ja auch noch aus der Zeit aus Rheinland-Pfalz. Würdest du sagen, das ist so ein typischer Klöckner, den sie da rausgehauen hat? Also gerade wenn man jetzt mal an die Vorgänger denkt, ich nenne nur mal Wolfgang Schäuble, Norbert Lammert und auch ihre Vorgängerin Bärbel Baas, die waren ja eher ruhiger. Meinst du, die haut sowas raus, um halt eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen?
Ja, also was man bei Julia Klöckner immer wissen muss, ist, dass sie, wenn sie sich öffentlich äußert, auch häufiger mal von ihrem eigenen Konzept abweicht und manchmal auch, ich sag mal, in ihren Formulierungen etwas robust formuliert oder Vergleiche zieht, wo man den Eindruck hat, passt das jetzt so genau? Also manchmal so ein bisschen holzschnittartig, ne? Also dieser NGO-Vergleich oder dieser Vergleich mit dem Tempolimit, solche Sachen, da kann man durchaus mal ein Fragezeichen dran setzen. Ich frage mich das auch immer, macht sie das bewusst? Ist es sozusagen kalkulierte Provokation, oder ist das was, wo man manchmal auch sagen kann, okay, da hat sie sich jetzt vielleicht ein bisschen rhetorisch vergaloppiert, aber worauf wir uns auf jeden Fall einstellen müssen, ist, dass sie eine andere Bundestagspräsidentin sein wird. Also anders als Bärbel Baas, die sehr leise auch aufgetreten ist, insgesamt, die hatte auch ihre Momente, aber insgesamt in der öffentlichen Wahrnehmung doch eher zurückgenommen. Und die beiden Vorgänger Norbert Lammert, Wolfgang Schäuble, ja, die Elder Statesman. Julia Klöckner will wirklich Debatten anstoßen, will mitmischen, will mit Leuten ins Gespräch kommen. Sie wird auch ihre Insta-Accounts weiterführen, ja. Also das sind so Punkte, wo man sagt, da bringt sie eine andere Vergangenheit mit oder bringt überhaupt eine Vergangenheit mit und wird die auch fortführen.
Du kennst sie ja, wie gesagt, schon ein bisschen länger, nicht nur als Weinkönigin, sondern hast sie ja auch in Rheinland-Pfalz, als sie sich da für die CDU aufgestellt hat. Also was ist das für ein Typ?
Also in der Zeit als Oppositionsführerin im Landtag in Rheinland-Pfalz war sie total angriffslustig. Also ich glaube, sie hat Kurt Beck, den damaligen Ministerpräsidenten, sehr oft in Rage gebracht und später auch dann die Nachfolgerin Malu Dreyer. Also die hat die im Parlament auch richtig gegrillt. Aber sie ist in ihrem persönlichen Auftreten, wenn ich sie persönlich erlebe, wenn sie mir gegenübersteht, ist sie total, ja, zugewandt. Also ich erinnere mich noch an eine Szene, das war ganz am Anfang, als ich sie kennengelernt habe. Im Landtag, kurze Sitzungspause vor dem Plenarsaal, kleiner Kaffeestand, sie stand in der Schlange hinter mir und spricht mich an, so völlig unvermittelt, und zu welcher Fraktion gehören Sie? Und das ist so, die kann wirklich auf Menschen zugehen, ne? Also das ist wirklich ein absolutes Talent und deswegen fliegen ja an der Stelle, glaube ich, auch total die Herzen zu, aber an anderer Stelle kann sie total hart sein.
Aber vielleicht ist es ja auch mal an der Zeit, weil, also ich meine, sie ist ja Nummer 2 im Staat hinter dem Bundespräsidenten und das hat ja immer was Unnahbares, diese Ämter. Also meinst du, ist es vielleicht auch ein Kalkül, dass sie das genau mit Absicht macht, um halt nahbarer zu werden für die Menschen?
Das glaube ich schon, beziehungsweise nicht nur als Person nahbarer zu werden, sondern auch das Parlament in der Gesellschaft vielleicht noch stärker zu verankern. Also sie hat in der Antrittsrede, wenn ich mich recht erinnere, und auch in den Interviews davor und danach immer wieder betont, wir sind das meistbesuchte Parlament. Und dieses sozusagen aufzugreifen und das ins Digitale zu übertragen, das ist, glaube ich, ihr absolutes Leitmotiv. Daran wird sie sich ranmachen und wird es sicherlich auch ja mit ihrer Person verknüpfen. Ne? Also sozusagen sie authentisch erleben zu können.
So, aber Klöckner ist ja durchaus dafür bekannt, dass sie auch ein paar Fauxpas gerissen hat. Ich sage nur mal Stichwort Nestle und ist ja auch auf Social Media irgendwie unterwegs. Also glaubst du, da können noch mehr Klopper kommen? Vielleicht können wir ja noch einmal sagen, was da damals passiert ist.
Also da muss man immer gewappnet sein, weil ehrlicherweise ist ihr das nicht nur einmal, sondern mehrfach passiert. Also zuletzt jetzt im Wahlkampf für die Bundestagswahl hat sie einen Post abgesetzt und hat geschrieben, für das, was ihr wollt, müsst ihr nicht AfD wählen, dafür gibt es eine demokratische Alternative, die CDU. Hat diesen Post dann später gelöscht, weil ihr viele unterstellt haben, sie würde AfD- und CDU-Positionen gleichsetzen. Und das ist sowas, das passt so in die Kategorie, einfach mal einen raushauen und dann gucken, was passiert. Ob jetzt kalkuliert oder versehentlich, kann man drüber streiten. Und diese Nestlé-Geschichte, damals als sie Landwirtschaftsministerin war, im Kabinett Merkel, ein Video aufzunehmen mit dem Deutschlandchef von Nestlé und den zu feiern und zu loben, wie sehr er Zucker und Fette und Salz in den Produkten reduziert hat, das hat ihr halt das Image eingebracht, die oberste Lobbyistin der Lebensmittelindustrie zu sein. Und an der Stelle hat sie sich dann auch immer ins Feuer begeben und hat dann auch diese Kritik ausgehalten und sich der Kritik gestellt. Aber trotzdem kann man natürlich die Frage stellen, ist dieser Schritt, das überhaupt zu machen, ist das richtig? Also sie hat sich beispielsweise 5-mal mehr mit Lobbyverbänden der Lebensmittel- und Ernährungsindustrie getroffen damals in ihrer Zeit als mit Umweltverbänden. Also da kann man schon ein Fragezeichen dran setzen.
Ja, und dann ist es natürlich auch nicht erstaunlich, wenn sie sowas twittert wie damals diesen AfD-Tweet, dass sie dann unter besonderer Beobachtung steht, ne? Bei allem, was in die Richtung geht und eben auch jetzt als Bundestagspräsidentin. Wie wird sie denn mit dieser nun größten Oppositionsfraktion umgehen?
Das ist ein gutes Stichwort, ne? Weil sie hat ja gesagt, als sie quasi ja praktisch frisch im Amt war, hat sie angekündigt, als neue Bundestagspräsidentin die AfD-Fraktion besuchen zu wollen. Es hat bisher ja noch nicht stattgefunden, aber das wäre ja ein neuer Umgang. Also wir können ja auch noch mal reinhören, was sie da genau gesagt hat.
Wer Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt ernst nimmt, der muss auch andere Sichtweisen ertragen, sie aushalten. Nicht jede Meinung, die ich selbst nicht teile, kommt dem Extremismus gleich. Demokratie ist im besten Sinne Zumutung. Haben wir den Mut zum gegenseitigen Zuhören, zum Aushalten des Meinungsspektrums im Rahmen unserer Verfassung?
Also wenn man das jetzt mal so oberflächlich betrachtet, denkt man ja so, ja, eigentlich stimmt das ja, was sie sagt. Kann man ja so sagen. Wie seht ihr das? Ist das aber nicht trotzdem schon doch ein Zeichen dafür, dass das so ein neuer Umgang mit der AfD?
Na, ich finde wichtig an der Stelle, dass sie nochmal betont, dass es im Rahmen der Verfassung stattfinden muss. Also ich glaube, sie hat ja auch immer wieder gesagt, kurz nach ihrem Amtsantritt, wenn sie gefragt wurde und gerade auch in die Richtung AfD, wie will sie denn damit umgehen, dass es ihr natürlich um Gerechtigkeit da auch geht. Sie wird da keine Unterschiede machen und sie wird alle gleichermaßen natürlich maßregeln, wenn es da etwas gibt, in Debatten, Leute sich nicht korrekt verhalten und so weiter, dass sie keine Unterschiede macht. Und auch in diesem berühmten Bild-Zeitungs-Interview, in dem sie nun die Kirchen kritisiert hat, um es mal so zu sagen, hat sie ja nochmal ganz klar gemacht, auch dass sie natürlich in diesem Meinungsspektrum, was wir da haben, immer die Verfassungsmäßigkeit und das Grundgesetz im Auge behalten will. Ja? Also das ist ihr schon ein wichtiger Punkt, den sie immer wieder betont. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass sie sich eben auch so ein bisschen unter Beobachtung sieht bei diesem Thema.
Und ich glaube, dass es nicht zwingend auch ihre Aufgabe ist, eine Antwort auf diese Frage zum Umgang mit der AfD zu finden, weil sie als Parlamentspräsidentin muss ja im Grunde die Sitzungen leiten und da auch alle gleich behandeln. Also das ist ja in der Geschäftsordnung auch fest verankert, sondern es ist ja eher eine Frage, wie gehen die Fraktionen mit einer inzwischen fast doppelt so großen AfD-Fraktion im neuen Bundestag um. Und das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz in dieser ganzen Diskussion, dass wir häufig über Verfahrensfragen sprechen, aber eben nicht so intensiv über die inhaltlichen Positionen der AfD, die nämlich die anderen anderen Parteien damit vor sich hertreibt. Und das müssen eigentlich die Fraktionen beantworten.
Na, das betont sie ja auch immer wieder. Erst die Fraktionen, erst sind die dran. Mhm. Wenn das nicht klappt, dann geht es weiter in den Ältestenrat. Und da würde sie dann vermittelnd tätig werden.
Ja, also insofern, das meinte ich halt mit oberflächlich betrachtet, hat sie ja recht. Also man hat ja immer das Gefühl, okay, die AfD, das sind die Bösen, aber die sind ja nun einfach auch mal eine riesige Fraktion inzwischen im Bundestag. Und sie traut sich das halt auch anzusprechen, während die anderen ja gefühlt immer so tun, so reden wir lieber nicht drüber, die lassen wir jetzt mal außen vor. Aber demokratisch gesehen gehören sie ja nun irgendwie mit dazu. Also von daher, wie ist der richtige Umgang, ne?
Also sie geht zumindest dahin, wo es weh tut. Ne? Mhm. Also hat auch Friedrich Merz signalisiert, sie wird ihn da nicht schonen an der Stelle. Insofern nimmt sie da ihre Aufgabe auch ernst und wahr. Aber diesen Umgang, den kann sie letztlich nicht erzwingen, sondern das müssen die Parteien dann für sich entscheiden.
Okay, soweit zu Klöckner. Kommen wir zum anderen K, was ich ja angesprochen habe. Klingbeil, also von der CDU geht es jetzt zur SPD. Gerade läuft ja bei der SPD das Mitgliedervotum. Das heißt, in der SPD entscheiden die Parteimitglieder, ob sie dem Koalitionsvertrag zustimmen oder nicht. Nächsten Mittwoch werden wir wissen, wie sie abgestimmt haben. Und auch bei der CDU muss Anfang nächster Woche noch zugestimmt werden. Das gilt aber eher als Formsache. Anne, du warst ja bei der SPD-Dialogveranstaltung, so heißt es. Kannst du uns gleich nochmal sagen, was das eigentlich ist, in Hannover dabei. Und da hören wir mal rein, was Lars Klingbeil gesagt hat.
Und ich will es für mich klar sagen, ja, SPD pur ist was anderes. Aber ich finde, wir haben gute Kompromisse gemacht. Wir haben an vielen Stellen das Gemeinsame gesucht und das Trennende nicht in den Vordergrund gestellt. Und es geht auch um den politischen Stil. Es geht darum, dass wir eine Politik aufzeigen, die nicht von Streit geprägt ist, sondern von Gegeneinander.
So, also man hört, das waren harte Koalitionsverhandlungen. Er klingt sehr fertig und müde und mit sehr viel Pathos ist er dabei, um alle zu überzeugen. Jetzt unterzeichnet endlich, damit wir hier weitermachen können, oder? Also was ist die Dialogveranstaltung? Was versucht er? Was sind das für Veranstaltungen, wo die Parteispitze spricht?
Na, Dialog, ne? Wie der Name schon sagt, da geht es darum, mit den Mitgliedern in den Dialog zu treten. Also ganz konkret muss man sich das so vorstellen, da stehen dann die führenden Mitglieder der SPD, also wie Lars Klingbeil, Saskia Esken, die Co-Vorsitzende der Partei, Hubertus Heil, Boris Pistorius, der Verteidigungsminister und der Generalsekretär auf der Bühne. Sie stehen ja 2 Stunden lang und das Publikum, SPD-Mitglieder, stellt Fragen. Also, und das können dann natürlich, es kann alles sein. Das ist ja vorher nicht abgesprochen, nicht choreografiert. Und es kann dann schon auch mal ein bisschen unangenehm werden. Und diejenigen, die da auf der Bühne sind, müssen dazu Stellung nehmen.
Okay, aber das ist ja schon mal gut, dass sie sich überhaupt dem Ganzen stellen, weil sie ja für Offenheit sorgen und für Dialog halt, ne?
Genau, das ist in der SPD so angelegt. Ne? Es ist eine Partei, die sehr stark auf Beteiligung ihrer Mitglieder setzt. Also Saskia Esken hat mir das in einem Gespräch dort bei der Dialogkonferenz in Hannover auch so erklärt. Dass es natürlich auch darum geht, dass die Mitglieder sich mit dem Koalitionsvertrag auseinandersetzen sollen. Also sie sollen den wirklich lesen und verstehen, damit sie dann auch mitgehen können inhaltlich und die Partei insofern auch stärken. Ja, das gibt es natürlich in anderen nicht. Das ist doch eine ziemlich einzigartige Angelegenheit. Und ich glaube, das funktioniert auch. Die Leute schauen sich das dann auch wirklich an. Anders als zum Beispiel im Wahlkampf, da hat man sich ja schon manchmal gefragt, ob die Leute die Parteiprogramme eigentlich wirklich lesen.
Ja, und ehrlicherweise, in der SPD hat das ja inzwischen Tradition, die Mitglieder über den Koalitionsvertrag entscheiden zu lassen. Ich erinnere mich noch, da gab es ja auch durchaus Diskussionen bei früheren Abstimmungen, ob das eigentlich juristisch haltbar ist, ne? Dass die am Ende die Parteimitglieder entscheiden, ob es eine Koalition, also ob es eine Regierung gibt. Ja. Insofern, die SPD-Spitze hat natürlich auch richtig was zu verlieren, ne? Und deswegen müssen sie natürlich auch dafür werben, ja? Weil Lars Klingbeil mit seiner Position, Saskia Esken mit dem Wahlergebnis, also die müssen da auch in die Bütt.
Insofern ist es auch wirklich fast wie eine Werbeveranstaltung, so eine Dialogkonferenz. Also genauso muss man sich das vorstellen.
Und was ist denn dein Gefühl? Also ist es, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmen? Kann da noch was schiefgehen?
Na, so wie Dominik gerade angesprochen hat, das ist natürlich auch durchaus riskant. Da kann was schiefgehen. Also in der Vergangenheit gab es zum Beispiel auch mal eine Aktion der Jusos. Damals war Kevin Kühnert noch der Chef der Jusos. Das war die große No-GroKo-Kampagne. Sie wollten absolut nicht dass es Schwarz-Rot gibt im Bund. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Da waren es am Ende nur 66% der Mitglieder, die zugestimmt haben. Sonst waren die Ergebnisse deutlich besser. Jetzt haben wir aber keinen Kevin Kühnert mehr. Philipp Türmer, der aktuelle Juso-Chef, ist auch nicht zufrieden mit dem Koalitionsvertrag, kritisiert den hart, möchte, dass danach verhandelt wird. Aber mein Gefühl ist nicht, dass die Jusos jetzt da ausschlaggebend sein werden. Weil die Jusos stellen zwar einen großen Teil der SPD-Mitgliederschaft, aber das Gros der Mitglieder der SPD ist eher älter, das sind keine Jusos, die sind eher ein bisschen konservativer und die sehen, glaube ich, auch ganz stark das, was Lars Klingbeil ja da auch angesprochen hat, gerade in seinem O-Ton. Das ist zwar nicht SPD pur, aber es geht hier um Verantwortung, es geht um Mitgestalten. Ne? Diese Alternativlosigkeit wird ja da auch immer wieder betont von der SPD-Spitze.
So als Außenstehende würde ich jetzt aber sagen, oh Gott, es ist ja schon irgendwie ein Krimi. So, und jetzt, also SPD, Union liegen ja auch schon seit Tagen wieder im Clinch. Denn jetzt gibt es ja wieder aktuell Diskussion um den Mindestlohn, weil SPD-Generalsekretär Mirsch gesagt hat, dass er will auf jeden Fall, dass dieser 15-Euro-Mindestlohn kommt, notfalls per Gesetz. Wo man denkt so, warum macht er das jetzt? Kann jetzt nicht erstmal einmal Ruhe reinkommen in alles? Könnt ihr nicht dafür abstimmen? Und dann könnt ihr ja gerne wieder mit euren Forderungen kommen. Aber warum jetzt?
Meine steile These wäre, das ist auch ein bisschen Anreiz zu schaffen, da abzustimmen.
Ne? Ja,
also das ist sozusagen Dialogveranstaltung 2.0, wenn man will. Sozusagen, wir haben ein Thema, das setzen wir und damit haben wir Aufmerksamkeit, auch bei den Mitgliedern.
Das ist ein Ureigenes, das ist ein Kernthema der SPD, dieses Mindestlohnthema. Den Mindestlohn gibt es ja noch gar nicht so lange, erst seit 10 Jahren. Ne? Der hat mal bei 8,50 Euro angefangen damals. Jetzt sind wir inzwischen bei 12,80 Euro und es soll auf 15 Euro hochgehen. Also ich glaube schon, auch wie Dominik sagt, es geht hier um eine Mobilisierung der Mitglieder, damit sie dann auch sehen, ach, es ist jetzt wirklich brenzlig, wir müssen hingehen, wir müssen abstimmen. Die SPD setzt sich für unsere Interessen ein. Also dieser Koalitionsvertrag muss durchgehen, wir müssen regieren.
Ist der absolute Kern, wie Anne-Kathrin sagt. Und beim Wahlkampf, im Wahlkampf, hat die SPD ja auch die transparente 15-Euro-Mindestlohn hochgehalten und steht natürlich auch an der Stelle im Wort. Und das ist so schön konkret und so greifbar. Und die Leute werden natürlich die Parteispitze auch daran messen, kommt das oder kommt das nicht. Also diese ganze Diskussion ist auch ein bisschen, nach meinem Eindruck, ziemlich überhöht, oder?
Das glaube ich auch eigentlich. Ich habe da interessanterweise auf der Dialogveranstaltung in Hannover, als die SPD-Spitze auch anwesend war, gab es gerade an diesem Punkt auch heftige Kritik. Ne? Also die Leute, die merken das schon, dass es jetzt so irgendwie nicht hinhaut, dass es da Unstimmigkeiten gibt und im Koalitionsvertrag eigentlich anders geschrieben steht. Da verweist man ja ganz klar auf die Zuständigkeit der Mindestlohnkommission. Also warum kommen dann jetzt solche Aussagen zustande, die nicht zusammenpassen? Also die Mitglieder brauchen das vielleicht auch nicht unbedingt, um mobilisiert zu werden.
Aber interessant ist, was in der öffentlichen Diskussion daraus entsteht, nämlich dieser Eindruck, oh Gott, droht uns hier sozusagen die Ampel 2.0? Also haben wir schon den Streit, bevor es die Koalition überhaupt gibt? Und das ist, glaube ich, was, das kann weder im Interesse der SPD noch im Interesse der Union sein an der Stelle. Also deswegen glaube ich auch, die Mitglieder, ich meine, es müssen 20% der 360.000 Mitglieder dann abgestimmt haben. Ich glaube, dieses Quorum wird erreicht. Und wenn man sagt, eine Mehrheit muss dann zustimmen, das heißt effektiv 10% der SPD-Mitglieder müssen mit Ja stimmen.
Bis Dienstag können die Genossen abstimmen. Wie läuft diese Abstimmung überhaupt ab?
Da wird ein Brief verschickt, also wirklich so mit Briefpost. Und in diesem Brief sind die ganzen Zugangsdaten für die Online-Abstimmung. Das ist dann wiederum alles digital. Ja, und ich glaube, jetzt war Ostern, das ist natürlich nicht so ganz einfach. Viele haben sich vielleicht nicht so unbedingt darum gekümmert. Und für viele ist es vielleicht auch eine Hürde, dann das Digitale.
Weil es nicht nur junge Menschen gibt in der SPD.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt was mit dem Alter zu tun hat. Also ich habe da mit so ein paar SPD-Geschäftsstellen Stellen telefoniert, die mir erzählt haben, wie das so abläuft. Sie geben selber auch Hilfestellung, wenn jemand nicht klarkommt, keinen Laptop, keinen Computer greifbar hat. Manche haben dann vielleicht nochmal ihren Enkelsohn und können irgendwie Hilfe kriegen aus der Familie, brauchen das jetzt nicht unbedingt. Also denen werden da nicht die Türen eingerannt. Ja, so ist es nicht. Aber was wohl passiert ist, dass häufiger mal Leute auch anrufen und fragen, wie das jetzt mit der Mitgliedsnummer nochmal war. Sie können sie nicht mehr finden. Denn die muss man dann zum Beispiel auch angeben, um abzustimmen. Also es ist nicht so ganz unkompliziert. Sagen wir mal, so eine gewisse Hürde. Ne? Und wir kennen das selber, sowas lässt man ja gerne mal liegen bis zum letzten Tag. Deswegen finde ich es jetzt auch nicht so verwunderlich, dass da auch immer noch mal wieder jemand eine Kohle draufschmeißt, was das Politische angeht, wie jetzt zuletzt Matthias Miersch, der SPD-Generalsekretär, nochmal mit seinem Mindestlohn.
Ja, dann, aber das ist ja nochmal ein Krimi im Krimi, wo man denkt so, hoffentlich geht das mit der Online-Abstimmung bei euch gut. So, wenn dieses Ergebnis dann aber endlich da ist, dann wissen wir ja auch, wer was in der SPD wird. Und ganz oben auf der Liste Lars Klingbeil, so wie wir jetzt die Infos haben und wissen, soll er ja Finanzminister und Vizekanzler werden. Also es könnte sein, dass er das wird. Und man fragt sich ja so ein bisschen, der Typ, der ja die Bundestagswahl so ein bisschen vergeigt hat für die SPD, kann man sagen, der soll jetzt Vizekanzler werden. Wie geht das und was qualifiziert ihn zum Finanzminister?
Hat alles richtig gemacht, würde ich sagen, oder Dominik?
Ich glaube, er hat einfach krass gut verhandelt. Also ja. Die Union hatte keine andere Machtoption und musste da reichlich Zugeständnisse machen. Aber wenn man es da auf dem Papier betrachtet, er hat noch nie ein Ministeramt begleitet. Da gibt es natürlich auch Fragezeichen. Genauso wie man bei Friedrich Merz Fragezeichen mit dem Kanzleramt hat, wo er ja auch, ich sag mal, keine Regierungserfahrung hat an der Stelle. Aber er hat einfach super gut verhandelt.
Und was ihn als Finanzminister qualifiziert, also ich glaube, ganz wichtig ist ja hier zu wissen, was sind die wirklich großen, mächtigen Ressorts. Das ist einmal das Kanzleramt und auf der anderen Seite das Finanzministerium. Das Kanzleramt bleibt natürlich in Unionshand und dann muss ja der Koalitionspartner SPD das Finanzministerium besetzen. Und da muss natürlich auch die mächtigste Figur der SPD sein und das ist nun mal Lars Klingbeil. Also er selbst hat Politik studiert, er ist jetzt kein Finanzwirt, er ist auch nie Haushaltspolitiker gewesen, aber trotzdem glaube ich, am Ende ist es das Entscheidende, wie jemand führen kann, ob er in der Lage ist, ein so großes, wichtiges und mächtiges Ministerium gut zu führen. Das gibt ihm zugleich dann natürlich auch dann später am Kabinettstisch, wenn dann da der Bundeskanzler Friedrich Merz sitzt mit all seinen Ministern, die Möglichkeit, mit Herrn Merz auf Augenhöhe zu verhandeln. Okay.
Gut, und wenn dann am 5. Mai der Koalitionsvertrag endlich unterschrieben ist, dann heißt es eh Attacke, Neuanfang, Aufbruch, oder?
Das ist die Frage, ob die beiden oder die drei Partner diesen Spirit hinbekommen. Ne?
Ja, das ist im Moment wirklich die große Frage. Die FAZ schrieb neulich so schön Kollision statt Koalition. Oh. Also ich finde es auch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, wenn man sich vor allem mal so die Themen anschaut, bei denen beide Parteien doch sehr weit auseinander liegen. Sie wollen jetzt geräuschlos regieren, aber ich glaube gerade bei Steuerfragen, bei Finanzfragen, da wird es noch ziemlich viel Knatsch geben. Und die handelnden Personen sind ja auch ganz andere als in früheren schwarz-roten Koalitionen. Das kommt ja auch noch dazu.
Also manche Punkte haben sie ja einfach in die Zukunft auch verschoben, ne? Also da, die sie dann nicht ausgefochten haben jetzt im Koalitionsvertrag.
Das ist ja das Gute, dass wir in der Zukunft also, auch immer wieder dabei sind und dann ja sehen,
Stichwort,
was
Stichwort
passiert.
Stichwort Steuerpolitik, ne? Also das wird so ein Punkt sein, ja.
Okay, ihr Lieben. Also Anne-Kathrin Mellmann und Dominik Hebelstreit, vielen Dank, dass ihr heute da wart und das alles ein bisschen auseinanderklamüstert hat. Und wenn ihr jetzt denkt, boah, ich habe jetzt so viel über Politik gehört, ich möchte jetzt viel lieber mal wieder was über gutes Schlafen erfahren, dann habe ich einen Podcast-Tipp für euch. Ihr kennt ja sicherlich den Schauspieler Jan-Josef Liefers. Der wollte auf jeden Fall besser schlafen und hat sich Professor Dr. Ingo Fietze vom Schlafzentrum der Berliner Charité geschnappt, um alles, aber auch wirklich alles zum Thema Schlaf zu besprechen. Und im Podcast Somnoversum, besser schlafen mit Liefers und Fietze, den findet ihr jetzt ab sofort in der ARD Audiothek. Dann könnt ihr mit Sicherheit besser schlafen und den Link dazu, den packen wir euch in unsere Shownotes. So, das war's für diese Woche. Übrigens, unsere Folge heißt Klöckner, Klingbeil und erster Koalitionsklinch. Wenn ihr das jetzt dreimal hintereinander ohne Fehler aufsagen könnt, dann dürft ihr ins Wochenende. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Tschüss.